Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es hat Jahrzehnte gedauert, doch inzwischen haben immer mehr Institutionen und Firmen ihre Verstrickung in die Nazizeit wissenschaftlich aufgearbeitet. Die Darstellung totalitärer Politik, die eben alle Lebensbereiche durchdrungen hat, die Auswirkungen hatte auf alle Menschen. Vor gut einer Woche haben wir hier in Fazit von der Erweiterung der Dauerausstellung im BMW-Museum in München gehört. BMW wurde zu einer der wichtigsten Rüstungsschmieden der Nazis. Das wird jetzt im Museum auch thematisiert. Jetzt wollen wir über die Rolle der staatlichen Kunstsammlungen Dresden und über ihre institutionelle Vergangenheit im Nationalsozialismus sprechen. Ein entsprechendes Forschungsprojekt wurde jetzt abgeschlossen. Maßgeblich mitentwickelt und an dem Projekt mitgearbeitet hat die Kunsthistorikerin Karin Müller-Kelving, die jetzt in Dresden am Telefon ist. Frau Müller-Kelving, guten Abend.
Guten Abend.
Welche Fragen standen denn im Mittelpunkt Ihrer gut dreijährigen Forschung?
Den Mittelpunkt bildeten die Biografien von etwa 90 Direktoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und auch Restauratoren, die Verantwortung für die einzelnen Sammlungen in Dresden übernommen haben. Die Frage war, wie agierten diese Personen, wie systemnah waren sie, wie verliefen ihre Karrieren vor 1933 und nach 1945. Daneben haben wir den Aufbau der staatlichen Sammlung untersucht, zu denen damals wesentlich mehr Museen und Institutionen gehörten als heute zu den staatlichen Kunstsammlungen, und zwar auch die naturwissenschaftlichen Sammlungen und die Sächsische Landesbibliothek. Es wurde deren Personalstruktur untersucht und wissenschaftliche Aktivitäten, wie beispielsweise auch die Vermittlungsarbeit.
Was können Sie denn zeigen an diesen Biografien? Ich vermute mal, da geht es nicht nur um Schlüsselfiguren, die Sie da erforscht haben.
Nein, aber ich würde Ihnen gerne eine Schlüsselfigur vorstellen, und zwar den NS-affinen Fritz Fichtner, der zunächst Lehrer wurde, dann Kunsthistoriker wurde, 1929 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in die Porzellansammlung kam, 1933 in die NSDAP eintrat und dann sofort Direktor wurde der Porzellansammlung und auch des Kunstgewerbemuseums. Und sicherlich auch aufgrund seiner Parteimitgliedschaft dann zusätzlich zu den beiden Direktorenämtern 1937 zum Referenten für die staatlichen Sammlungen im Sächsischen Ministerium für Volksbildung ernannt wurde. Damit also gewissermaßen eine Generaldirektorenfunktion hatte, ohne das je nominell gewesen zu sein, und im direkten Kontakt stand zum Reichsstatthalter in Sachsen und auch zum kommissarischen Leiter des Ministeriums.
Der hat also eine Blitzkarriere gemacht, so könnte man das vielleicht umschreiben. Wie hat er denn jetzt die Ideologie oder die Politik ins Museum, in die tägliche Arbeit eingebracht?
Es gibt bei ihm speziell auch einige Beispiele. Er hat 1944 noch eine Ausstellung gemacht, obwohl die Porzellansammlung komplett leergeräumt war, um die Objekte zu schützen, indem er die Industriekontakte, die er hatte, genutzt hat und aktuelle industrielle Produktion von den Porzellanwerken ausgestellt hat in der Porzellansammlung in Dresden. Und dahinter steht natürlich der nationalsozialistische Auftrag, an der Heimatfront aktiv zu sein, das Volk abzulenken, zu unterhalten, zu motivieren mitten im Krieg.
Die Dresdner Kunstsammlung, das ist ein Museumsverbund. An welchen Museen waren denn die Nazis besonders interessiert?
Bestimmt an der Gemäldegalerie. So haben die beiden sicher bekanntesten Museumsdirektoren von Dresden, Hans Posse und sein Nachfolger Hermann Voss, den Auftrag erhalten, von Hitler persönlich als Sonderbeauftragte für das Führermuseum in Linz Ankäufe zu tätigen, eine Sammlung zusammenzutragen. Allerdings war dieser Auftrag, der Sonderauftrag, an sie personell gebunden, nicht an die Institution. Und damit wurde durch die Person von Posse und von Voss die Gemäldegalerie quasi als Organisator mit in diesen Sonderauftrag einbezogen. Und Dresden übernahm eine wichtige Funktion als Drehscheibe im NS-Kunstraub. Allerdings waren die staatlichen Sammlungen selbst in ihrer Gesamtheit weit weniger in das NS-System involviert, als dadurch anzunehmen gewesen wäre.
Sie haben gesagt, Frau Müller-Kelving, dass Sie nicht nur die Zeit zwischen 33 und 45 untersucht haben, sondern auch die Zeit nach 45. Und da stellt sich natürlich die Frage, gab es da ausschließlich Brüche oder gab es da auch sowas wie Kontinuitäten?
Es gibt beides. Kehren wir zurück zu meinem Beispiel Fritz Fichtner, der im Mai 1945 sehr schnell Dresden verlassen hat und dann später eine Karriere als Universitätsprofessor für Kunstgeschichte in Bamberg und Erlangen machen konnte. Es gibt aber auch Brüche, wie zum Beispiel bei den jüdischen Mitarbeitern, die 1933 entlassen wurden und die Deutschland verlassen mussten.
Wie muss ich mir jetzt diese Forschungsarbeit vorstellen? Sie sind ins Archiv gestoßen, haben diese Biografien recherchiert?
Ja, ich war in verschiedenen Archiven unterwegs, zum Beispiel in den staatlichen Sammlungen, in den staatlichen Kunstsammlungen, im Hauptstaatsarchiv in Dresden, im Bundesarchiv in Berlin, also in einer ganzen Reihe von Archiven. Dazu wurde Sekundärliteratur gelesen und eine sehr detaillierte Erforschung der Tageszeitung betrieben.
Und das Ganze im Team dann auch?
Das Ganze auch in einem sehr kleinen Team, unter der Leitung von Gilbert Lupfer an den Kunstsammlungen.
Gab es denn, Frau Müller-Kelding, gab es Überraschungen, Dinge, die Sie herausbekommen haben durch Ihre Forschung, mit denen Sie überhaupt nicht gerechnet haben?
Wir hätten nicht damit gerechnet, dass nur 3 jüdische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen worden sind, also nur 3 jüdische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfindig gemacht werden konnten. Das erscheint relativ wenig. Allerdings muss man das in Relation setzen zur Größe der jüdischen Gemeinde in Dresden, die wesentlich kleiner war als beispielsweise in Berlin. Und ich konnte eine Biografie zusammenstückeln aus bisher 2 Biografien. Und zwar einer der Mitarbeiter der Bibliothek, Ulrich Dänert, arbeitete nach 1945 zunächst freischaffend, dann in einer Anstellung beim Landesamt für Denkmalpflege als Spezialist für historische Orgeln. Das war auch eine große Überraschung.
Warum haben Sie diese Forschungsarbeit Ende 2016 begonnen? Warum dieser Zeitpunkt? Man könnte ja sagen, sowas hätte man ja auch 10 Jahre früher machen können oder 20 Jahre früher.
Ja, 20 Jahre früher startete die Provenienzforschung und das Projekt, was jetzt erst zu Ende gegangen ist, zu den Personen, ist unmittelbar mit der Provenienzforschung, die in den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden ja vorbildhaft auch erledigt wird, verbunden. Die Provenienzforschung widmet sich vor allem der Erforschung der Biografien von Objekten, aber die Objekte wandern nie von einem Punkt in die nächste Sammlung allein, sondern damit sind immer Personen und ihre Handlungen verbunden. Und da lag es sehr nahe, dass auch die Personen und ihre Biografien unbedingt erforscht werden müssen.
Die Kunsthistorikerin Karin Müller-Kelving, sie hat das Forschungsprojekt mitentwickelt und maßgeblich daran mitgearbeitet. Zwischen Kunst, Wissenschaft und Politik, Museen im Nationalsozialismus, die staatlichen Sammlungen für Kunst und Wissenschaft in Dresden und ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter. Frau Müller-Kelving, Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.